Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. It's your
birthday. Gratuliere mit 70 Jahren Geburtstag von Giuventu Bianconeri. Tschüss.
Hi, all the guys from Gera. Congratulations with 60 years, Wismut Gera.
Hey, Wismut vrienden. Vanavond feliciteer met 70 jaar bestaan. Maak er een leuke dag van. En zuipen ze niet te veel. Wismut Gera, Almelo! Zo.
Hallo, Wismut Gera. Alles Gute van Almelo.
Hello, Wiskot. Congratulations with the 70 years. Greetings from Almelo!
Hallo Jungs, Wismut Gera Almelo. Wie geht's? Gratuliere mit deinem 70. Geburtstag. Also schönes Jahr und Grüße aus Almelo. Grüßen Guido. Tschüss.
Hey Leute von Wismut Gera. Wir von Vak A Loyal Fans von Herakles Almelo gratulieren euch zu 70 Jahren Wismut Gera. Möge unsere Freundschaft noch viele Jahre halten. Grüße von Vak A Loyal Fans.
Glück auf zu einem weiteren Podcast, in dem wir die bewegende Geschichte der BSG Wismut Gera vorstellen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Lars Hannisch und euer Moderator Danny.
Gut, also Udo Korn hatte ich jetzt schon genannt, also im Prinzip eine Stütze. Die andere war Harald Irmscher, der kam vor der Aufstiegssaison, kam der aus Jena, wurde immer Sir genannt. Und im schon erwähnten MDR-Bericht sagt Udo Korn, der könnte besser schlagen. Da haben wir nur so mit dem Morgen geschlackert. So. Das war auf jeden Fall auch ein wichtiger Mann. Ja. Dann Heinz Zubeck, der ja einer der wichtigsten Liga-Torjäger war. Der hat leider einen Großteil der Saison verpasst. Ansonsten muss man sagen, wäre mit Sicherheit auch jemand gewesen, der da hätte seinen Stempel aufdrücken können, weil Gera hat ein großes Problem mit dem Torenschießen. Platzek, der kam dann als Libero, ne? Aber also, da war einfach nicht mehr viel zu retten. Ne? Was man vielleicht sagen muss, ist, der einzige Rückrundenpunkt gegen Böhlen war wichtig, weil das ersparte der BSG den Ruf, die schlechteste Elf aller Zeiten zu werden. Der ging dann an Suhl, ja, und zwar, ja, ich glaube, 6 Jahre später, 84, 85. Und wenn ich noch auf jeden Fall erwähnen muss, als guten Spieler war Matthias Kaiser, weil ich glaube, der hat auch alle Spiele mitgemacht. Ja, also, das sind eigentlich 9 Leute sind gegangen. Und das war schon ganz schön viel. Also 9 Abgänge stehen dann in der Fuhre drin, darunter eben auch Matthias Kaiser. Irmscher hat die Karriere beendet. Kühn ging zum HFC. Also, das waren schon, also gerade die Guten sind dann halt eben gegangen. Und war aber immer noch ziemlich Substanz da für die Liga.
Es gab auf jeden Fall einen personellen Umbruch und aber nach einem Jahr, also im Prinzip ein Jahr, landen wir dann auf dem 3. Platz der Ligastaffel E. Die Probleme haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert, das 5 staffelischen Staffelig.
Ja, also ich schreibe es auch immer so aus, es klingt komisch.
Ja, dieses Systems, im 2. Jahr waren wir auf dem 1. Platz und waren wieder in der Aufstiegsrunde. Das ist jetzt die 4. Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga. Dort belegt man aber nur den 4. Platz. Was war denn los?
Du, also das verstehe ich auch nicht. Also tatsächlich hast du, also die Teilnehmer waren halt Fürstenwalde, Böhren, also Rostock, Cottbus, kannst du sagen. Aber jetzt vor Böhlen, ja, die waren schon eher so unser Niveau auch. Und Fürstenwalde, gegen Fürstenwalde gab es keinen Sieg. Das hat mich so überrascht und ich denke mal, also der Ablauf ist meistens so, wie ich vorhin das schon sagte, du bleibst so mit den Startlöchern hängen und dann hast du so einen Rucksack und schaffst auch den Rest nicht mehr. Die Ergebnisse waren alle knapp. Ja, also ich lese mal vor, Fürstenwalde 1-1, 0-1. Böhlen 2-3, 3-1 gewonnen. Rostock 1-3, das war im Prinzip die höchste Niederlage. 0-1, 0-0, 1-2. Also alles knappe Kisten, die man auch hätte andersrum gestalten können.
Welches Rostock war es?
Hansa.
Das ist auch wichtig zu verstehen, ne? Dass also Hansa war nicht im Kopf der Erstligist so als Wahrnehmer. Also das war auch immer mal hoch runter. Mhm. Die waren halt dann, das sieht man jetzt auch in vielen Reportagen rund um den DDR-Fußball beziehungsweise Fußball im Wende, die waren halt zum richtigen Zeitpunkt da.
Ja, also das ich muss, da ich ja in Westdeutschland lebe jetzt, ne? Also diese Wahrnehmung vom Ostfußball, die ist so ganz anders als unsere. Ja, ja, die ist einfach Rostock, Dresden, Cottbus.
Und so, das passt ja mit dem
Habe, ja?
Genau, das passt mit dem Erleben ja zu DDR-Zeiten nicht ganz zusammen.
Also gerade Cottbus, ja. Also ich meine auch jetzt Union, ja, wenn man so sagt, der Rekordaufsteiger, also die sind, da schlackern die so mit den Augen. Da. Es gab auch stärkere Berliner Vereine. Also es gab auch den FC Vorwärts zum Beispiel. Ja, es ist schon eine andere Wahrnehmung, aber die waren halt zur richtigen Zeit und manchmal hast du einfach das Richtige gemacht.
Genau, dann machen wir mal kurz einen Zwischeneinschub, bevor wir wieder zurückkommen zu dem Thema Aufstiegsrunde. Geht es dir nicht manchmal auch so, insbesondere wenn wir dann irgendwann noch auf das Pokalspiel, das erfolgreiche gegen Energie Cottbus kommen, weil du jetzt auch gerade Union Berlin angesprochen hast, dass man sagt, es ist halt schade, dass auch einiges schiefgelaufen ist, weil letztendlich könnte man auch dort sein. Oder hast du das nie gedacht?
Also das habe ich in dieser ganzen unmittelbaren Zeit, wo Gera, da kommen wir ja nachher drauf, in den 90er Jahren im Prinzip durch diese ganzen Ligenreformen immer weiter durchgereicht wurde, da habe ich das immer gedacht. Ich dachte, also ohne würden wir besser dastehen, weil die Probleme, die Gera hatte, die hatten alle anderen ja auch. Ja, also es gab ja überhaupt keine Firmen, die großartig Sponsor waren oder sonst irgendwas. Das heißt, das war für uns auch immer drin. Und ja, während ich jetzt denke, wir sind da einfach weit weg, also gerade mit dem in der jüngeren Vergangenheit zurückziehen müssen aus der Oberliga, weil wir sagen, also wir fahren sonst den Verein finanziell gegen die Wand oder haben zumindest das Risiko, irgendjemand muss es entscheiden und vertreten und wir entscheiden es halt so. Ja, also das ist so ein Ding, ja, also im Prinzip habe ich das mal gedacht und jetzt habe ich es mir abgewöhnt. Jetzt denke ich, wir haben einfach, wir sind halt da unten und dann sind wir halt da. Das lasse ich trotzdem nicht los.
Da, zu dem Thema kommen wir nochmal zurück. Dann schauen wir auf die, also du hast gesagt, Aufstiegsrunde 1980, da landeten wir auf dem vierten Platz, konnten nicht aufsteigen. Dann haben wir weiterhin hervorragender Liga Staffel E gespielt, zweiter Platz. Und 1982, 1983 kommt aus meiner Sicht zum letzten großen Ereignis im Stadion der Freundschaft. Wir gewinnen die DDR-Liga Staffel E. Was haben wir zu dem Zeitpunkt für eine, haben wir so eine gute Mannschaft, dass wir das souverän gewinnen, oder haben wir so eine schwache Liga oder eine Mischung von beiden?
Nee, es war auch wirklich eine starke Mannschaft, die das da gerissen hat. Und die Ergebnisse waren zum Teil auch überragend. Also ich meine, Nordhausen besiegt, ja? Also in Nordhausen 3-0 gewonnen. Das Nordhausen war ja der Vorgänger in der Aufstiegsrunde. Ja, die haben 81, 82 in die Staffel gewonnen. Und auch so die andere Konkurrenz, Motor Suhe, sicher weggehalten. Soweit ich weiß, war in der Saison auch der höchste Ligasieg gegen Steiner mit 11. Ich guck, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage.
Ja, nicht, dass sich die Steinerer Sportfreunde beschweren, wenn wir ihn jetzt vom höchsten. Ja,
11-1
war es. 11-1.
Ja. Und sie haben begonnen mit einem 7-1. Also Steiner hatte da, man hat ja auch immer wieder den Oberligisten im Hinterkopf, aber die hatten tatsächlich da in der Saison einfach schon keine Chance mehr, waren da schon nur noch auf Bezirksliga-Niveau, aber trotzdem.
Waren ja im Prinzip klar hinter Motorsuhl dann auch zurückgerutscht, so in der Stellung in der Region, ja.
Ja, und das muss man sagen, das war schon stark. Also 33 Punkte, 62 Tore in 22 Spielen, das sind Ansagen, also das ist einfach geile Sache.
Und da ist natürlich gleichzeitig die Frage, wer waren denn die personellen Stützen dieser Mannschaft, die diese Ergebnisse schaffte in der Saison 82-83?
Also 81-82 ist erstmal Joachim Possel zurückgekommen. Ja, also eine Saison zuvor. Und dann Hans Späth war Trainer, das habe ich jetzt gerade hier gefunden. Also Peter, Michael Klamm, Jens Aschentrup, Matthias Jakob, Rosenkranz, Gareis. Die waren damals alle so um die 20 und gingen so um diesen Dreh, spielten die sich rein. Also du hattest dann eine junge, hungrige Truppe. Das, glaube ich, war entscheidend auch mit da, dann auch für den, vielleicht auch für den Verlauf der Aufstiegsrunde mit entscheidend, dass da dann diese Erfahrung in diesen entscheidenden Sachen nicht so da war, weiß ich nicht. Also
ja, da kommen wir sofort drauf. Ist jetzt, wir sind bei der 38. Frage, wenn wir an dieser Aufstiegsrunde reden oder wenn wir von dieser Aufstiegsrunde reden, dann müssen wir über den 1. Mai 1983 reden, weil alle, die zumindest das noch miterlebt haben, das für die ein unvergessliches Ereignis war. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag?
Also man sollte nicht glauben, ich war gar nicht im Stadion. Also da war ich nämlich
noch. Ich fall vom Stuhl.
So jung, ja. Also das eine ist, meine Mutter hat am 1. Mai Geburtstag. Ich wollte da also nie irgendwas anderes machen als ihren Geburtstag feiern. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist aber so, also meine Tante kam zu Besuch. Und die musste dann durch diese ganzen Leute durch. Und die war natürlich auch Gärerin mit Herz und Seele. Und es war eine ziemlich elegante Stadtfrau, ne? So. Und als sie sich dann über die Leipziger ausgelassen hatte, dachte ich, holla. ja, also das sind so meine Erinnerungen dran. Und dass wir es 2-0 verloren haben, das weiß ich. Aber ich glaube, mein Cousin durfte nämlich. Da habe ich so ein bisschen auch so rumgeneidet und dachte, ja, der kann da cool hingehen, aber es war gar nicht so cool.
Den sportlichen Verlauf, den musst du mir dann nochmal erzählen, wer die 2 Tore geschossen hat, wann. Ich kann dir nur sagen, es war das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass von meiner Familie 4 Familienvertreter vor Ort waren. Natürlich mit dem PKW Trabant vorgefahren sind auf diesen großen Parkplatz und das 45 Minuten durchgehend regnete, sodass sich 2 von 4 in der Halbzeitpause verabschiedeten in Trabant. Was das gebracht haben soll, weiß ich auch nicht, weil man dann nass im Trabant war. Auf jeden Fall waren es dann nur noch 2 Familienangehörigen, einer war ich. Und das ist auf jeden Fall, das ja eine tolle Atmosphäre war, was wir ja dann mit dieser großen Anzahl relativ selten, beziehungsweise nie wieder später hatte, zumindest nicht, kann ich, dass ich mich erinnern kann. Dieser Intensität. Es hat auch ein bisschen gerappelt. Ja, also das sollte, wenn ich das mit meinem kindlichen Augen noch richtig in Erinnerung habe, sollte plötzlich so eine grün-weiße Fahne vom Zaun verschwinden. Das fanden nun die zahlreichen aus Leipzig mitgereisten Anhänger so überhaupt nicht gut. Und da gab es ein bisschen Gerappel und dann kam auch die Volkspolizei. Da war also auch für ordentlich Stimmung dort gesorgt. Ja, und es war eben eine beachtliche Anzahl von Grün-Weißen, die dort mitgekommen sind, so dass sich das so ungefähr Hälfte-Hälfte ergab. Und das war ja dann schon, ja, also schon, also wir, das zeigte man schon, dass die Begeisterung in der Zwischenzeit weniger geworden war. Denn sonst wäre bei diesem Spiel natürlich die Orange-Schwarzen beziehungsweise Rot-Schwarzen, je nachdem, was man gerade für Fahnenstoff hatte, der Mehrzahl gewesen. Das waren sie faktisch nicht. Es war eher im gleichen Verhältnis. Wobei im gleichen Verhältnis bedeutet, du hattest eben normale Zuschauer eben auch und die stimmungsvollen Fans waren dann eben schon in der Minderzahl. Und das war dann schon, zeigte, dass es da eben einen Rückgang der Begeisterung gab in Gera.
Ja, wobei man sagen muss, also es gibt ja die Bücher von Jens Vogel und ich glaube, dieser 1. Mai war auch für Chemie Leipzig was Besonderes. Also die haben natürlich immer ein anständiges Publikum mitgebracht. Aber so, also in dieser Menge auch nicht. Also das ist schon auch so eine Ausnahmesituation gewesen. Waren sie auch wahrscheinlich einfach tatsächlich euphorisch wie Sau und haben dann gesagt, komm, da fahren wir alle hin. Und plötzlich waren es einfach so viele. Und wenn du viele kennst, die fahren, dann kommen noch mal ein paar mit und so. Also ja, aber tatsächlich ist natürlich, wenn du jetzt rechnest, es sind 9.000 Gera gewesen. Zuvor waren es halt 12.000, 16.000, 17.000. Das sind weniger.
Ja, bei so einem Spiel nach so einer Runde, wo man wirklich auch in die Aufstiegsrunde gegangen ist und sagt, man hat eine realistische Chance auf den Aufstieg, war das dann eher grundsätzlich enttäuschend. Dieses Spiel als an sich 2-0, ich habe es in Erinnerung, weiß nicht, ob du es anders gelesen hast irgendwo, dass das sportlich völlig in Ordnung ging, das 2-0 für Chemie war verdient. Wir hatten da relativ wenig Chancen, in dem ersten Spiel zu punkten.
Ich habe über dieses Spiel sonst nichts gelesen. Mir hat es gereicht, dass ich das tatsächlich habe ich, also ich habe das Programm auch da, aber ich habe mich mit diesem Spiel, also wirklich dieser Umstand, dass das Stadion im Prinzip fast in fremder Hand war, was ich ja später dann auch mehrfach erlebt habe, und dass wir verloren. Es hat mir komplett gereicht. Ich musste mich nicht mehr damit beschäftigen und das habe ich auch nicht. Ich bin da manchmal so ein bisschen autistisch. Und ich kann dir jetzt auch die Torschützen nicht sagen. Die haben für uns hat keiner getroffen, also und der Rest.
Das kann ich durchaus verstehen, diese selektive Wahrnehmung, aber du musst trotzdem nochmal mit mir in diese Aufstiegsrunde zumindest gucken. Wer waren die anderen Mannschaften? Wir hatten Stahl Brandenburg dabei, wir hatten Stahl Riesa dabei und wir hatten
Schifffahrthafen Rostock dabei. Ein
fantastischer Name. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Chemie Leipzig und Stahl Riesa aufgestiegen in dieser Runde. Ich glaube, Stahl Brandenburg ist ein Jahr später aufgestiegen oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Du hast es komplett richtig in Erinnerung. Also Gera hat dann im Prinzip nach diesem 0-2, das war natürlich ein schlechter Start, aber okay, war auch der Staffelfavorit. Dann haben sie aber in Rostock 3-2 verloren.
Genau, und das waren die unnötigen Geschichten. Genau.
Und dann in Riesa, zu Hause gegen Riesa 0-3. Und dann war es komplett, also da war das Ding komplett im Ofen. Und sie haben es dann immer noch geschafft, in Brandenburg zu gewinnen. Und dann gab es ein munteres Spielchen gegen Schifffahrthafen Rostock, 6-2. Und dann haben sie auch zu Hause noch gegen Brandenburg gewonnen. Und das heißt, sie haben im Prinzip Brandenburg, haben sie den Aufstieg versaut durch. Deswegen mussten die warten. Aber mehr war nicht drin. Vorletzter Platz.
Und das war die fünfte und letzte Aufstiegsrunde, an der man teilnahm. Hat nicht nur was, also die Ligastaffel E gab es dann bis 1984, wo eine Aufstiegsrunde möglich gewesen wäre. In der Saison war auf dem sechsten Platz. Danach gab es ja die Ligastaffel B, also dieses zweigleisige System, wo es dann eben keine Aufstiegsrunde mehr gab, sondern direkt aufgestiegen wurde. Und ja, kann man sagen, dass die Zeit, die jetzt danach kommt, nach dieser Aufstiegsrunde von 83 bis 89, die Zeit, die wir beide aktiv auf der Tribüne erlebt haben, sowohl sportlich als auch, was die Resonanz der Zuschauer, der Bevölkerung anging, letztendlich der Tiefpunkt innerhalb der Entwicklung der BSG Wismut Gera in der DDR war?
Ja, also das würde ich direkt unterschreiben. Also immer, wenn ich zurückdenke, dann sage ich mir, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Also das eine ist diese Riesenschüssel. So, also ich stand ja jetzt nie bei den Fans, habe ich mich nicht so hingetraut, hatte ich so großen Respekt vor denen und auch vor dem, was sie machen für den Support und so. Und ich stand halt meistens, Kumpel oder mein Cousin oder manchmal auch zu zweit oder dritt oder allein, stand ich da so in dieser Kurve bei der Anzeigetafel und da hat's halt um dich herum 20 Corona-Abstände, ja. Und dann, also das bleibt mir wirklich immer in Erinnerung, diese Meckerrentner, die dann unten standen und die Spieler beschimpften, also der Olaf Distelmeier, wenn da mal was nicht klappt, da du, oder du denkst, meine Herren, das war auch so Stimmungsgift, ja.
So Stimmungsgift ist, ich habe es allerdings in Erinnerung, ich saß in der Zeit häufig nicht auf der Haupttribüne, sondern auf diesen Ring, wenn du reingekommen bist, links und rechts, ja. Die Tribüne. Und tatsächlich gab es eins, zwei, also du hast völlig recht mit dieser Atmosphäre, dass du das auch extrem wahrgenommen hast, wenn keine Stimmung drumherum war. Es gab aber eins, zwei kreative Meckerer. Heute würde man sagen, Nachfolger von einem Fan Remy, der das auch immer wieder schafft, sehr, sehr kreativ zu kritisieren. Es hat in der einen oder anderen auch mal für Unterhaltung gesorgt und für den einen oder anderen Lacher. Aber in der Gesamtakustik war das schon ein bisschen schwierig.
Ja, also es gab schon so lustige Sachen. Also sie haben zum Beispiel, also mein Lieblingsspruch war immer so Schiebermeister Kadi Werra, wenn irgendwie halt nicht los war, da haben die Fans das skandiert. Dann einer beim Spiel gegen Zwickau, dann ging ja 3-0 verloren. Da hat dann einer Scheurel, du hast von Trabant gekrischt, oder? Also, es gab da schon auch lustige Sachen, aber generell von der Stimmung, du standst dann halt da und dann meckerten die rum und.
Das war alles zu hören.
Das war das eine und dann, was du halt gesehen hast. Also, ich habe jetzt, während der Corona-Zeit, habe ich mal so ein paar Spiele aus den 70ern, da hat der MDR diese Klassiker gezeigt. Selbst also Spiel DDR, BRD, dann Dresden. Dann sagst du, die haben uns einfach wirklich betrogen in den 80ern. Ja, also oder auch das Spiel jetzt Jena gegen Rom, das war spielerisch so eine Klasse. Und wenn du dann geguckt hast, was war in den 80ern da? Also es waren immer nur so ein paar Leuchttürme. Also ganz schlimm. Und was ich dann noch, es war ja auch gefährlich. Also gerade jetzt, na, ich sag jetzt mal Chemie Leipzig, Zwickau, die kamen ja einfach an und hatten im Prinzip im Handstreich das Stadion in der Hand. Also wenn du reinkamst, links war ja dann um die Gästekurve. Und wenn Chemie da war und auch wenn Zwickau da war, die hatten mindestens immer so 1.500 mit. Und das waren auch die, die auf unsere Seite kamen, nur dass halt unser Fanblock viel kleiner war. Ja, und der Rest sich auf die Tribüne verkrümelte. Also ja, das ist, man will ja auch ein bisschen cool sein und Sieger sein und so. Und das war dann nicht ganz so schön. Und dann natürlich der Fastabstieg 86. Also was dann richtig, wo man so dachte, oh Gott, wir könnten wirklich absteigen.
Wer war der Trainer in der Saison 86, weißt du das?
Das habe ich nicht so, also weil das ist, ich denke immer 86, denke ich immer Holger ja. Erler, Uli Oevermann und das sind stimmt. Die beiden, die haben sie ja dann geholt. Und da hast du eben gesehen, wenn du zwei gute Leute hast, was das ausmacht. Also, weil die haben den Rest der Mannschaft mitgerissen. Waren ja an sich, gab es ja dann nicht viele, das waren die Zugänge. Und die haben wirklich ja dafür gesorgt, dass die restlichen Leute, plötzlich haben alle funktioniert und was gerissen. Also es war echt stark.
Also 84, 85 war es, glaube ich, Stobart, ne? Da ist ja dann im Prinzip Hoppe dann wieder von uns verschwunden. Und mit Holger Erler und Uli Oevermann, der eine kam von Aue und Uli Oevermann kam aus Jena, ne?
Ja, aus Jena oder aus Zwickau.
Ja, auf jeden Fall hast du dann im Prinzip Oberliga-Kader, die letztendlich den DDR-Ligist gestützt haben und damit verhindert haben, dass man absteigt, man war dann auf dem 12. Platz letztendlich.
Genau. Also in diesem ersten Zweistaffeljahr, da war Klaus Memmler der Trainer. So, genau. Also das, wie gesagt, diese Tristesse, das unterschreibe ich sofort. Und ja.
So, ein kleiner Hoffnungsschimmer mit dem 5. Platz 1989 und dann ging es in die Saison 1989-90, die war natürlich nicht nur sportlich, rein sportlich beleuchten kann, aber grundsätzlich war das eine Saison, soweit ich mich wirklich zurückerinnern kann, in die man eigentlich ganz positiv gegangen ist. Da waren plötzlich ein paar Spieler dabei, wie der Carsten Klee, der irgendwie ganz kurz zu uns kam, irgendwie bei Jena 2 gespielt hat. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall fing die doch ganz gut an, nämlich mit einem Knaller im Pokal. Wir haben gegen gespielt. Welche Erinnerung hast du denn an dieses Spiel?
Das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele und das ist auch eins, was ich nicht vergesse. Also,
und wo du dich auch mit den Torschützen beschäftigst, nehme ich an.
Ja, warte mal, ich habe es bestimmt irgendwo aufgeschrieben.
Ach, es geht auch nur, aber auf jeden Fall erinnert man sich da gerne dran.
Ja, also bleibst dabei. Ja, und also zur Mannschaft damals, ne? Also Hintermannschaft, also Haustein war Trainer, 88, 89. Dann Gottschalk im Tor, Töpfer, Ulrich in der Abwehr, dann Luplo, Patzer, Silvio Hoffmann und dann Carsten Böttcher, Göran Schattauer und Herr Klee war auch gelegentlich. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht, weil die kamen, glaube ich, aus dem Wismut-Nachwuchs, die waren zum Teil so 17, 8, also wirklich ganz jung. Und dachtest, wow, jetzt kommt was. Ja, das war schon eine coole Sache. Und gegen Cottbus, das war so, da war ich im Stadion mit einem Freund und wir haben natürlich gedacht, ja, guckst mal so den Oberligisten an. Cottbus hatte nämlich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal den Klassenerhalt geschafft überhaupt. Also ich war sonst immer direkt immer abgestiegen und hatten das geschafft, waren also ein richtiger Oberligist sozusagen. Und dann hat Gera erst hast du gedacht, Mensch, die können ja mithalten. Dann 1-0, 2-0 und dachte mir, wir könnten das ja echt gewinnen. Und erst in der Schlussphase gab es dann das 3-0, 4-0, aber ganz fein gemacht.
Aber du musst dir halt vorstellen, ne? Wir gewinnen gegen den Oberligisten FC Energie.
Nee, die hießen damals noch BSG.
BSG, zum
FC, ne? Wurden sie erst später und also mein Lieblingserlebnis von diesem Spiel kam danach, ne? Also wir sind dann, du musst ja zum Busbahnhof, das heißt, du bist dann immer Ausgang, dann durch den Park, Orangerie und dann bist du Theater vorbei zum Bahnhof. Und da hat mich dann einer angehalten gefragt, wie haben sie denn gespielt? Da habe ich gesagt, 4-0. Ja. Und ja, klar. Nicht, sonst nichts gefragt. Ja, und ich so, naja, dann nicht, dann gehst du halt weiter. So, dann drehe ich mich rum und hatte den nächsten gefragt, weil er das überhaupt nicht glauben konnte, dass Gera diesen Oberligisten da so versetzt. Und das war aber dieses 89, das war echt ein gutes Jahr gewesen. Also die hatten in der Saison davor, 88, 89, da waren die ja lange Tabellenführer. Da hast du plötzlich gesehen, wie schön das ist, wenn du gewinnst. Du gehst in ein Stadion und du weißt genau, wahrscheinlich werden wir dieses Spiel gewinnen. Es ist eine ganz andere Kiste gewesen als in den Jahren vorher. Und der 5. Platz, ich meine, die waren auch nah dran am 3. Also sie hatten bloß keine Aufstiegschance. Das gab es, glaube ich, nie wieder.
Ja. Trotzdem meinst du, also dieser Start der Saison war gut. Ein zweiter Sieg folgte nicht. Wie ging es dann im Pokal weiter?
Die haben gegen den HFC dann verloren. 1-3. Und ja.
Waren dann entsprechend raus. Aber entscheidend ist ja, dass man das nicht als normale Saison bezeichnen kann. Denn im November fiel die Mauer und damit war natürlich auch für viele Spieler der Weg geöffnet, aus Gera raus, aus dem Gebiet der ehemaligen DDR raus. Und was bedeutet denn die Wende für die personelle Situation bei der BSG Wismut Gera?
Also wenn man es allgemein sieht, da hatten ja ziemlich viele Vereine Probleme, weil denen liefen die Spieler weg. Entweder durch einen Arbeitsplatz im Westen oder durch beides. Das waren damals Verlockungen und da ging es gar nicht so um das große Geld, hier Turm oder sonst irgendwas. Du hattest ganz viele dabei, wo man gesagt hat, du kannst bei uns kicken in Oberliga und
kriegst
einen Arbeitsplatz dafür oder dein Junge kommt zu uns und dann kann deine Frau hier Regale einräumen oder sonst. Also so, und da gab es eine Menge Deals, aber Gera war aus meiner Sicht da so, zu weit weg. Also die Grenzregion, so Kali, ja, und so, und die hatten da
richtig hart, ja,
wesentlich mehr zu bluten, weil plötzlich mal die halbe Mannschaft fehlte. Und von Gera sind mir jetzt keine wichtigen Abgänge bekannt, aber ich habe die Kaderlisten nicht ganz so im Kopf. Also ich muss gestehen, dass mich da auch die Politik mehr interessiert hat. Also da bin ich dann relativ selten hin.
Das verstehe ich auch. Sind so einige, also letztendlich ist ja dann, haben wir ja dann auch die Abgänge eben mit Carsten Klee. Der war aber eh vorgesehen, dass er während der Saison, weil das mit Jena irgendwo, du hast Carsten Böttcher, der geht, du hast den Stefan Polos, der gegangen ist, du hast den Torhüter, der vorher von Magdeburg war.
Uwe Bartig.
Der diese Erfahrung mit der Staatssicherheit machen musste, der gegangen ist. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Auf jeden Fall landeten wir auf dem 11. Platz in dieser Saison. Was in die Saison, in dieser Zeit auf jeden Fall fällt, ist ein historisches Freundschaftsspiel, an das sich, glaube ich, auch viele noch erinnern, gegen den ersten FC Nürnberg. Es war im Prinzip nach der Wende so, dass viele Clubs aus den alten Bundesländern zu Freundschaftsspielen kamen. Ich denke, das wird auch unter Aspekten der Zusammenführung, aber auch so ein bisschen, natürlich gewinnst du da neue Fans, die potenziell dann eben auch mal aus Gera nach Nürnberg reisen. Das wird sicherlich im Hinterkopf auch gewesen sein damals. Hast du an dem Spiel damals teilgenommen und kannst dich erinnern?
Kann ich. Also ich war dabei. Und also ich fand, ich glaube, das war im Februar, ich meine, ich könnte kurz ins Programm gucken.
Nee, war.
Ja? Und also ich fand das unheimlich begeisternd, wenn dieses Stadion voll ist. Das muss ich sagen. Da drin zu stehen und zu sehen, hey, die Ränge sind voll und das wirkt ja mit 15.000, also es hat zwar Fassungsvermögen 35.000, da stehst du aber natürlich gedrängt. Und das wirkt mit diesen 16.000, wirkt das schon richtig gut gefüllt. Und das war das Erste. Und das Zweite ist dieses Ganze, was diesen Fußball in der Wendezeit, nämlich der totale Hass auf den Gegner, der war nicht da. Das war ein wirkliches Freundschaftsspiel. Also das waren halt tatsächlich unsere Gäste.
Und die kamen auch mit einigen Fans?
Richtig, also und da, die waren tatsächlich willkommen. Also das ist eines der nettesten Fußballspiele, die ich gesehen habe. Und vom Niveau her, also ich weiß ja nicht genau, ob die Nürnberger da wirklich alles rausgelassen haben. Die kamen ja auch im Prinzip aus der Winterpause.
Die waren da noch Bundesligist, ne? Mhm. Die sind dann, glaube ich, abgestiegen, aber waren da noch Bundesligist.
Mhm. Ja. Und also die haben 3-2 gewonnen. Aber das Ganze war ein wirklich, wirklich nettes, feines Ding. Da denke ich gerne zurück. Also.
Und wir waren nicht chancenlos.
Also die haben sich nicht schlecht geschlagen. Das war echt cool.
Genau, deswegen gehe ich natürlich davon aus, dass die Nürnberger alles rausgelassen hatten. Wir hatten damals einfach nur ein sehr, sehr gutes Team. Nach der Wende kam es dann natürlich auch, dass die Namen verändert wurden. Aus der BSG wurde der FSV, sicherlich unter dem Hintergrund, weil es eben dann den Betrieb in dieser Form nicht mehr gab. Und dann wurde irgendwann, nämlich im Sommer 1993, der erste SV daraus. Wir haben vorhin schon gesprochen, wo der erste SV herkommt, beziehungsweise wo das herrührt. Wie hast du darauf reagiert? Also war das für dich dein Verein? War das für dich als Historiker eine ganz hervorragende Beziehung? Oder hat man dich um die Farben orange-schwarz, denn der neue Verein, der erste SV, hat ja dann auch die Farben blau und rot?
Also diese Umbenennung in FSV, die konnte ich verstehen. Also die meisten BSGs waren ja von oben angewiesen, dass sie dieses Fußball nicht im Namen führen durften.
Genau, und dann hat man im Prinzip sogar das Logo gelassen und hat einfach nur das BSG durch FSV ausgetauscht.
Und das war so eine Emanzipation und gesagt, hey, wir stehen einfach zu dem, was wir tun. Fand ich gut, hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Also da, aber die Umbenennung in erster SV, da ging es mir tatsächlich so, also was wir vor uns hatten in dieser Nachkriegszeit. Das eine ist, dass ich damit nicht anfangen konnte. Ja, also natürlich hast du gewusst, dass Georg Buschner auch schon vor dem Krieg gespielt hat und dass es dann einen Verein gab. Aber das war überhaupt nicht in meiner Vergangenheit. Also das war wirklich komplett abgeschnitten. Also das ist, ich habe die Wismut nicht in dieser Tradition gesehen, wie ich sie jetzt heute sehe mit diesem Gerauer Strang, sondern damals war meine Sichtweise, nö, also das, warum machen die das? Und das andere ist, das war für mich so eine Anbiederung an den Westen. Also das, Gera hat unter dem Namen Wismut lange gespielt und erfolgreich gespielt und es gab jetzt eigentlich keinen Anlass für mich, das zu ändern. Also was sollte da sein? Warum macht man das? Auch noch mit neuen Farben, die auch natürlich noch hässlich sind. Das sind nämlich die Farben von Uerdingen. Das kann ich sowieso nicht sehen. Ja, also das war für mich so ein bisschen, Und dann, also man muss es ein bisschen auch wieder zeitmäßig einordnen. Weil heute immer die Diskussion kommt, zum Beispiel, ob Rostock DDR-Meister wurde 91 oder nicht. Und das stimmt ja nicht, die wurden NFV-Meister, so steht es halt drin. Und die wollten damals auch, mit der DDR wollte eigentlich in diesen Jahren bis 94, 95 eigentlich niemand mehr, was niemand.
Alles, was aus dieser Zeit kam, war schlecht.
Richtig, genau. Ja, also das, man hat keine DDR-Ware gekauft, ja, deswegen sind auch etliche.
Es sollte keine Poliklinik mehr geben. Und all das.
Der ABV verschwand, das war erstmal alles Mist, ja, und die Leute waren ja auch so drauf. Ich meine, das ist nun mal die Folge, wenn du einfach so lange die Leute einsperrst in deinem Land, dass sie neugierig sind auf andere und dass das Neue erstmal
interessanter ist.
Richtig. Und in diesem Zeitgeist verstehe ich auch diese Umbenennung. Also, dass man gesagt hat, ja, also wir machen jetzt was Neues, das ging mit Sicherheit nicht nur um Sponsoren, sondern man sagte, also wir wollen eigentlich auch für diese neue Zeit stehen, für diesen Aufbruch. Kann ich alles heute verstehen, habe ich damals aber nicht verstanden. Habe mich tatsächlich getroffen, wo ich so dachte, das ist nicht mein Verein. Dann habe ich mich so ein bisschen entfernt, hatte auch andere Sachen zu tun. Ich bin damals, habe Abitur gemacht und bin dann zum Studieren gegangen und habe die Stadt verlassen, für immer, was ich damals aber noch nicht wusste. Und also dann kam ich zur Oberliga-Premiere 2000 kam ich zurück. Da war ich nämlich gerade zum Spiel. Und da weiß ich noch, da habe ich dann so meinen Frieden gemacht. Da dachte ich, jetzt gucke ich mir mal was. Da bin ich hin und da hatten die nur so Seitenscherben. Und das ist für mich kein Schal. Und so dachte ich, was sind das für Leute? Die, wenn ich jetzt, ich war Student, hatte gar nicht so viel Geld, ne? Aber das hätte wirklich was ausgegeben. Und da dachte ich, das sind Leute, das sind keine Leute mit Fußball-Sachverstand, die mir so ein Souvenir-Angebot machen. Ja, also da, ich habe immer ein bisschen gefremdet damit.
Das merkt man und das ging ja offensichtlich vielen so, denn unabhängig von der Klasse war zu diesem Zeitpunkt kaum Zuschauerinteresse da, was natürlich auch mit der Tatsache verbunden werden kann, dass viele eben andere Sorgen hatten auch zu diesem Zeitpunkt. Und damit diese Ablenkung einfach, die spielte letztendlich keine Rolle, wenn man irgendwie gucken musste, wie kommt man über die Runden, wie kommt man an den Arbeitsplatz. Was aber trotzdem wurde der Traum vom höherklassigen Fußball weiter gelebt in Gera. Und das Ziel war es, den FSV Wismut beziehungsweise den ersten SV Gera zurück in die Regionalliga zu bringen, die damals zweitklassig gewesen wären, ne?
Nee, das war die dritte Liga.
Und da hat man ein Leipziger Investitionsprogramm aufgenommen und gesagt, wir verpflichten jetzt drei Leipziger Fußballexperten. Wir holen einen Leipziger Geschäftsführer oder sportlichen Leiter, wie er auch immer hieß. Und dann führt's zum Erfolg. Kannst du uns die Geschichte erzählen? Was waren da die Hintergründe? Was war da die Zielstellung und wie ging das Ganze aus?
Also ich muss gestehen, da war ich ja schon weg.
Ja.
Also ich war aber sehr überrascht, dass also Gera war ja dann sogar mal im Kicker drin. Und Das dachte ich, wow. Und dann habe ich das gelesen und die haben eben Frank Baum und noch drei andere, ich glaube Zimmerling. Die Namen habe ich nicht mehr. Also nur bei Frank Baum macht sich halt so fest. Das liegt auch ein bisschen dran. Ich bin nämlich kein Freund von ihm. Ja. Und das Ziel war eigentlich zu sagen, wir holen ein paar gestandene Oberligaspieler und dann steigen wir auf und dann mit diesem Erfolg ziehen wir dann letztlich Investoren an und auch wieder Zuschauer und dann, ja, also im Prinzip dieses, wir gehen in Vorleistung und dann, weil das ist das, was fehlt. So. Okay, jetzt habe ich mir das mal angeguckt und dachte, okay, du hast kaum Zuschauer da, das wusste ich ja. Ich wurde ja immer schön an Gera gehalten durch meine Mutti, die mir da die Odizets schön aufhob. Und ich kannte die Zuschauerzahlen und dachte, okay, was willst du da anziehen? Also ich meine, was sollen die auch bezahlen? Also Gera war zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt keine höherklassige Fußballstadt. So, dann dachte ich, wenn du jetzt solche Leute holst und die musst du ja in gewissem Sinne irgendwie fördern, also ob das jetzt Direktzahlungen sind oder ob das ein Arbeitsplatz ist oder sonst irgendwas, das heißt, die kosten Geld. So, wer spielt das ein? Welche Firma ist das? Also Gera hatte ja die Probleme, die alle anderen auch hatten. Also selbst wenn du eine Firma gegründet hast, hast du nicht direkt in den Fußballverein auf die Brust da was gemacht oder sonst irgendwie. Also das hätte ich schon für sehr gewagt. Und dann bei Frank Baum, der ist einfach alt gewesen. Ja, der war zu dem Zeitpunkt so weit, so zwischen 35 und 40, ich will mich jetzt nicht genau festlegen. Und dann sagst du, gut, du kannst durch Erfahrung vieles wettmachen, aber du brauchst eben auch, die bist verletzungsanfällig und du musst letztlich die Schnelligkeit von anderen Leuten ausgleichen. Also ältere Spieler laufen nicht mehr so viel, weil sie wissen, wo sie hin müssen. Ja, deswegen können sie die schnell, so. Das sah ich alles nicht mehr so als so wahnsinnig gegeben an. Also für mich entscheidend war, also wenn du jetzt mal das Beispiel Krimmitschau anguckst, im Eishockey, die hatten 97, hatten die so einen Zuschauerschnitt von 5000. Da sagst du, okay, wenn ich da irgendwas investiere, bleiben die alle da, kaufen alle Logen oder sonst irgendwas. Da ist Begeisterung da, die kannst du nutzen. Wenn 300 Zuschauer im Stadion eine Freundschaft sind und da werden dann 400 draus, das war so, ich dachte, Freund, das wird nix. Ja, und bei Baum, der ist ja kein Gera. Also, wo du sagen kannst, der tut das irgendwie im Herzen für die Stadt und, sondern, das war eindeutig, der, ich will jetzt nicht sagen, der brauchte Geld, sondern es war für ihn die Gelegenheit, Geld zu verdienen und das hat er gemacht. So, und das hieß aber auch, wenn jetzt irgendwie mehr zu machen ist, wenn du dich mehr einsetzen musst, wenn du mehr mitziehen musst, wenn du andere begeistern willst, das wirst du von so einem Spieler selten bekommen.
Und letztendlich geben die sportlichen Ergebnisse recht. Man hielt sich noch ein wenig in der Oberliga Süd, Nordost. So, es waren insgesamt 5 Jahre. Und dann musste man als 16. von 16 Teilnehmern absteigen. Auch die Verpflichtung von Gerhard Hoppe dann als Trainer brachte da nicht nochmal irgendwie Bewegung und es ging in die Verbandsliga, die dann nach meinem Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt 5. Liga war. Und wir waren dann tatsächlich auf Landesebene zu diesem Zeitpunkt angekommen. Im Sommer 1999, du hast es angesprochen, ging es dann aber zurück in die Oberliga. Und ja, was war damals der Grund, dass es nochmal so ein Auflackern gab? Kannst du das irgendwie an personell oder an Ergebnissen irgendwo an woran festmachen?
Also ich würde zum einen das tatsächlich auch an den Fans festmachen mit diesem, also da hat sich ja, also die Elsterkurve hat sich ja da gegründet und dieses vollkommen verrückte Saison, es gelang ja nur mit Mithilfe, weil man, weil irgendwie Schmalkalden gegen Pößneck oder irgendwie sowas
richtig
war.
Richtig spielte, ne? Und dann, ja.
Und das war schon irgendwie eine klasse Sache. Und das hat mir tatsächlich auch gefallen von der Ferne, weil du warst es halt so gewohnt, also, ja, also guckst halt die Ergebnisse an und dann, also die Gefühle, ob du einen 4. Platz anguckst oder einen 11. sind eigentlich immer gleich. Ja, aber wenn du dann siehst, ups, wir sind 2., dann guckst du nämlich nach den Punkten und dann denkst du, wow, also die müssten ja nur 1 gewinnen und so. Also das ist dann schon eine andere Herangehensweise, das fand ich schon stark. Und ich denke, dass die Fans da auch eine Rolle mitspielten. Als 12. Mann und von den anderen, die mir aufgefallen sind, das sind halt, also Kwiatkowski, Dann der junge Tscheche, Zindela hieß der, glaube ich. Und dann, der war dann auf dem ersten Programm. Der Schwarze aus dem Benin, dessen Namen ich immer nicht aussprechen
kann. Darius Boutrignou. Ja, das war dann auch so ein wirklicher Held zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ihn auch versucht zu kontaktieren. Das war nicht so ganz erfolgreich, aber er ist jetzt in Bayern aktiv, aber das war so diese Identifikationsfigur zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und also ich meine, wenn man jetzt zurückdenkt, es gab ja 90 bis 95, gab es ja schon mal so eine unglaubliche Welle an, auch an fremdenfeindlicher Gewalt und sonst irgendwas. Und ich muss sagen, also wo ich den auf dem Programm habe ich eigentlich gelacht und dachte, hey, cool. Ja, das fand ich schon stark. Ja, und vom spielerischen her ging das auch. Also ich war dann beim ersten Spiel gegen Dresden dabei. Du siehst da halt, wie sie sich bewegen und so. Und sagst, ja, also das sieht jetzt nicht so schlecht aus in Dresden Nord. Die waren damals auch jetzt einer der, also zumindest durchaus ein Anwärter auf den Staffelsieg.
Ja. Wie verlief die letzte Saison der BSG Wismut Gera in der vierten Liga Deutschlands?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal so gesagt, wir wurden immer ohne Abstieg runtergestuft. Das ist für mich auch immer so ein, wenn ich den DFB ja angucke, denke ich immer daran, dass wir als Zweitligist kamen und ohne sportlich abzusteigen plötzlich vierte, fünfte spielten. Und da war es auch, da gab es diese Ligenreform, da hat man die Regionalliga, glaube ich, verkleinert. Und deswegen mussten halt die Oberligen zusammengelegt werden und das hieß dann, es gab mehr Absteiger, man musste Zehnter werden und Gera wurde, glaube ich, 13. Also da stieg, ich glaube 5 oder 6 Absteiger gab es sogar. Ich glaube 5 und plus Relegation, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war schon gemein. Also, weißt du, wenn du dich dann so hoch ziehst, so diesen Klimmzug machst und dann hast du das Kinn über der Stange und dann wird das einfach nochmal hochgesetzt. Das war für die Mannschaft, also die das ja auch wirklich mit aller Kraft und Aufstiegs-Euphorie diesen Aufstieg erreicht hatte, da war das eine zu große Aufgabe. Und das war im Normalfall, muss man sagen, gegen die normalen Absteiger, in der normalen Saison hatten sie es wahrscheinlich geschafft.
So ist das wohl. Ja. Auf jeden Fall bedeutet das den Abstieg aus der Amateur-Oberliga Staffel Süd und damit, ja, könnte man fast sagen, mit dem darauf folgenden zum 2001 zum in der Thüringen Liga mit dem 11. Platz und dann quasi direkt zum 50-jährigen Jubiläum mit der schlechtesten Platzierung. Es kam dann nochmal die Thüringen Liga 2003, der 12. Platz, aber mit diesem Abstieg bis auf den 11. Platz der Niedergang der BSG Wismut Gera, das muss man schon sagen, der da so 2001 dann auch das Ergebnis erzielte. Und zwangsläufig war es so, dass, wir haben das ja am Anfang gesprochen, es immer mehrere Kräfte in Gera gab. Und in dem Fall war es in Zwölzen, wo wir hatten den TSV Gera Zwölzen, der sich entwickelte, auch der VfB Gera mit ehemaligen Wismut-Spielern wie Matthias Jakob, die eine ganz gute Ergebnisse erzielten und damit kontinuierlich aufstiegen. Aber wir hatten auch den TSV Zwölzen, der sich kontinuierlich entwickelte. Und so war es, kam es, wie es kommen musste. Man traf auch im Pokal aufeinander und verlor im Pokal mit 2-1 im Stadion der Freundschaft. Und eins muss man schon sagen, auch wenn das aktuell niemand mehr interessiert, es gab immer Derby-Spiele mit einem unerwarteten Ausgang und danach war eine andere Zeit da. Deswegen sollte man immer bei Derby-Niederlagen ganz sensibel hinschauen, ob strukturell es nicht strukturelle Ursachen gibt. Und so war es auch hier. Ganz offensichtlich hatte man in Zwölzen bessere Voraussetzungen geschaffen und wollte Größeres. Denn letztendlich ist das ja nicht nur in Schoß gefallen, sondern der TSV Zwölzen hat ja auch gut gespielt. Das muss man ja schon sagen. Und so passierte im Jahr 2003 in Gera Fußball etwas Besonderes, wurde ein völlig neuer Verein gegründet mit dem ersten FC Gera 03. Warum konnte das passieren?
Naja, also ist relativ einfach. Die Wismut hatte diesen Platz freigemacht. Also ich sage jetzt immer Wismut, egal wie der Verein hieß. Gell? Du machst diesen Platz frei als Nummer 1 der Stadt, als klare Nummer 1. Und wenn der frei ist, dann kommt jemand anders und will den haben. Und das ist, also, das ist das, was du mit diesen Derbys gesagt hast. Das denke ich auch. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Man darf, also Fußball ist immer so eine Kopfsache, auch bei den Fans. Ja, und das du siehst das woanders. Schalke, Dortmund, wo ein Derby-Sieg einfach manchmal mehr zählt, also Meisterschaft noch nicht direkt, aber trotzdem, wo das wichtig ist. Und da musst du deine Antennen haben. Und tatsächlich, das war so ein Ding, wenn dir jemand anders zeigt, dass er sportlich die Nummer eins ist, das ist schon Mist. Ja, also und der Verein konnte natürlich aus verschiedenen Sachen entstehen. Zum einen, was der Wismut total schlecht ging mit diesem, weil du kannst natürlich dann immer sagen, wir spielen immer noch höherklassig, Edge-Badge, also war ein Zufallserfolg, bla, ne? Wir holen andere Leute in die Stadt als ihr. Das konnten sie ja nicht mehr. Und dann spielt mit Sicherheit eine Rolle auch die Herzfusion, also im Prinzip als neuer Verein zu sagen, wir haben auch, wir sind in gewissem Sinne unbelastet.
Reine Weste.
Von alten Funktionären zum Beispiel. Also, weil.
Wie das auch immer stimmt, ob das so ist, aber es ist was Neues, was Weißes, was Reines, Unbeflecktes.
Richtig. Und dann war ja der Gedanke, also von Hathaus und Co., tatsächlich zu sagen, wir schaffen die Nummer eins. Also sprich, sie wollten Magnet sein für alle Gera-Fußballer. Das war der Anspruch.
Und? Also sie haben zwei Sachen geschafft. Das gehört zur Geschichte doch schon dazu. Sie haben, waren tatsächlich sportlich erfolgreich. Das haben sie geschafft. Sie haben immerhin den Thüringen-Pokal gewonnen. Sie haben, glaube ich, beste Platzierung war auch vierter oder dritter Platz in der Oberliga, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine gute Oberliga-Saison. Aber sie haben noch was Zweites geschafft. Auf der Seite des ersten SV, der auch 2003 Insolvenz ging. Also das ist die Kombination. Erster SV, Insolvenz, erster FC Gera 03 Tochter auf. Da entstand plötzlich eine Bewegung zu sagen, wir wollen die Wismut zurück. Wir wollen wieder die Nummer 1 zu sein. Und man bündelte die Kräfte und arbeitete zusammen. Und das war etwas Historisches, was dort entstand, wo man sich auch heute noch das erzählt, wie 2003 jeder Sorge hatte, wer taucht denn jetzt auf dem Sportplatz? Haben wir denn genug Spieler, die dort den Neuanfang in der Bezirksliga wagen? Wir hatten auf jeden Fall einen Trainer, der, glaube ich, hinter der Absperrung stand, aufgrund arbeitsrechtlich, Gesundheit, wie auch immer, er stand auf jeden Fall dahinter. Aber wir hatten einen Trainer und wir hatten, glaube ich, 12 Spieler, die begonnen haben und da atmeten alle auf, als da in Berke es losgehen konnte und der erste SV weiterspielte. Aber das war schon, ich glaube, es sind viele davon ausgegangen, dass dieser Zweig SV komplett, beziehungsweise Wismut komplett verschwindet, aber sie haben genau das Gegenteil erzeugt. Und das ist doch schon, das ist wirklich beeindruckend in der Geschichte, was dann eben passiert ist, wie sich erstens eine Mannschaft sportlich weiterentwickelt hat und wie eine Fanszene zusammengewachsen ist, die letztendlich dort einen weiten Weg gegangen ist durch die Bezirksliga, nicht jetzt über große Oberligaplätze, sondern durch die Bezirksliga gegangen ist, dort auch den ein oder anderen umgegrabenen Acker hinterlassen hat. Aber es hat offensichtlich alle zusammengeschweißt und war eine ganz besondere Zeit.
Also ich muss in dem Zusammenhang tatsächlich mal auf den Mario Krüger verweisen. Also du hast ja von mir Vereinshistoriker gesagt. Das ist, ich bin bis 90, fühle ich mich da auch äußerst kompetent und danach muss ich sagen, also da hat Mario Krüger, hat ja auch die Fußballfibel geschrieben und
die
da
steht gerne empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Und da steht über diese Zeit viel drin und die habe ich ja sehr aus der Ferne erlebt, aber durch Kontakte, Zeitung und eben auch dadurch durchaus nachvollziehen, wie das ist und was ich zu dieser Fanszene, die du gesagt hast, die sich da gebildet hat, das waren ja jetzt nicht nur irgendwelche Alte, die den alten Ruhm wieder haben wollten, sondern das waren auch junge Leute, die eigentlich die Siege nicht kannten, ja, und die gesagt haben, wir tun uns das jetzt hier an, ja, wir ziehen jetzt hier durch die Bezirksliga nach Greiz und was weiß ich, hier Waldhaus und wie die alle heißen, ja, und das ist einfach ganz stark zu sagen, wir machen das für einen Verein, damit ein Verein lebt, den sie ja eigentlich gar nicht kannten, ja.
Ja, und man muss auch bedenken, dass natürlich bei aller Euphorie natürlich auch die Fanszene auch einige Leute verloren hatte. Also dass natürlich Fußballenthusiasten, wir hatten beim FC Gera 03 DFB-Pokalspiele, mal gegen den FC Kaiser Jena, mal gegen Kaiserslautern, das hat natürlich auch Leute gezogen.
Ja, das sind ja auch interessante Gegner. Aber mit dieser Bündelung der Kräfte, da hat, glaube ich, keiner gerechnet. Aber das war sofort offensichtlich, dass man dort, ja, also dass man dort auch Menschen wieder zieht, um aber im, weil du vor uns gesagt hast, wir müssen die Vereinswege und die Flüsse, die müssen wir klar betrachten. Da müssen wir schon erwähnen, dass 2007 tatsächlich eigentlich der Strang 1. SV Gera endet. Denn der 1. SV hat sich dort aus der Bezirksliga zurückgezogen und stand somit neben AK und Ursitz als Absteiger fest. Die Abteilung Fußball gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Sie ist dem FV Gera Süd, der neu gegründet wurde, beigetreten. Also wenn man ganz formell achtet, den 1. SV Gera gibt es ja immer noch. Ohne Abteilung Fußball ist das letztendlich der konsequente Ast der BSG Wismut Gera, der immer noch existiert, aber allerdings ohne Abteilung Fußball, was den einen oder anderen immer mal zum Nachdenken anregt aus verschiedenen Gründen. Aber es ist ja dort ein neuer Verein gegründet worden mit FV Gera Süd 2007. Ich fand das damals den konsequent richtigen Schritt auch mit dem Namen. Hattest du ähnliche Assoziationen?
Ja, also ich muss gestehen, also ich habe mit diesem 1. SV gefremdelt. Mhm. Ja, also ich gestehe, dass ich jetzt eine Nadel vom 1. SV mir mal gegönnt habe. Ansonsten habe ich auch keine Artikel von denen. Und dieser FV Gera Süd, also ich habe, also mein Cousin hat mich ja zur Wismut gebracht, ne? Und auch dort gehalten, und der hat mich dann immer mit Infos versorgt. Und tatsächlich, da gab es dann natürlich sehr viel mehr Telefongespräche als das vorher. Und mir hat das gefallen, zum einen vom Namen, da fühlte ich mich direkt in der Tradition, ich dachte, die haben die richtige Tradition aufgegriffen. Ja, dann hatten sie auch, ich fand das Logo auch nett. Ich weiß, Mario mochte es nicht so, also, aber mit den Farben orange-blau, ne, damit kann ich auch schon viel anfangen. Und das war auch so ein, ja, es war so ein Neubeginn zu sagen, ja, jetzt ist auch dieser alte Ballast weg. Das sind Leute, die wollen alle das Gleiche, ja, Fußball erhalten für die Stadt und in gewissem Sinne eine Tradition wiederbeleben von Höherklassigkeit und wie weit das führt. Ich hatte wirklich, also dieses, es gab ja immer mal so zweite Liga oder Gera gehört in die dritte Liga, sonst irgendwas. Nur ein bisschen höher, einfach zu sagen, wir sind erfolgreich. Und ich dachte, ja, also selbst wenn wir jetzt, wenn wir im Prinzip so diese Regionalliga schaffen würden, das wäre natürlich toll. Vierte Liga, und das genügt. Ja. Oder Oberliga reicht mir auch. Also, das, da waren meine Ansprüche nicht so hoch, sondern mich hat das einfach nur gefreut, dass ich dachte, jetzt geht das wieder richtig los.
Ja, und der Abschluss, der war sensationell. Also, zwei Spiele, ein 4:0 gegen den SV Rositz, wo man zu der Zeit, auch der SV Rositz hat eine kleine, feine Fangemeinde, gab es auch das ein oder andere Gerenne. Und das letzte Spiel unter dem Namen SV Gera war beim ZFC Meuselwitz, zweite Mannschaft, zu dem er auch eine spezielle Beziehung zumindest zu dieser Zeit hatte. 150 Chaoten auf dem Weg dort sehen in 0:0 und letztendlich startet man dann, landet auf dem zweiten Platz und startet dann als FV Gera Süd neu in der Landesklasse Ost. Und am Ende der Saison landet man dort auf dem ersten Platz und steigt 2009 in die Thüringenliga auf. Und dann passiert das, was passiert. Man holt sich den Namen BSG Wismut Gera zurück. Zuvor muss man aber noch sagen, ganz kurz, wenn man den FV Gera Süd betrachtet, das erste Spiel des FV Gera Süd am 19. August 2007 war gegen den 1. FC Gera 03. Die zweite Mannschaft, die Reserve, und das war das erste Derby. Und das gewann der FV Gera Süd mit 3:1. Und das ist so der erste Moment, wo ich gesagt habe, da hätten die Verantwortlichen des 1. FC Gera 03 schon mal sensibel werden müssen, denn Derby-Siege sorgen immer für eine neue Entwicklung und die hat es tatsächlich auch gegeben. 2009 hat man sich den Namen BSG Wismut Gera gegeben, das haben die Mitglieder entschieden. Fandst du die Entscheidung gut? Sie war ja recht kurz nach dem FV Gera Süd. Es war nicht, auch nicht umstritten, es war keine 100% zu 0 Entscheidung, aber sie war ja letztendlich 2 Jahre danach. Sie war aus deiner Sicht richtig und konsequent?
Also, das ist, ich konnte mit diesem FV Gera Süd gut leben, weil ich das einfach immer natürlich mit Oberliga-Zeiten und so verbunden habe. Und also mein Cousin, der hat damals klar votiert gesagt, also für ihn ist es die Wismut. Also wenn du durch Gera gehst und es geht um den Verein, das ist die Wismut. Es gibt überhaupt, ich weiß nicht, hatte überhaupt jemand.
Na, da, Süd haben manche gesagt.
Ja.
Mhm. Gab's in schon. Süd, was ja auch nicht ganz verkehrt war eigentlich.
Ja, und also von mir aus hätte das gerne weiterbleiben können, aber ich konnte mich mit diesem FV Gera Süd einfach total auch identifizieren. Und aber Wismut mit dem schönen Logo, mit diesem BSG vor allen Dingen, das fand ich auch stark und das folgerichtig. Und ich glaube, damit hat man auch viele Leute wieder ins Boot geholt.
Ja, dann als Ballsportgemeinschaft, nicht Betriebssportgemeinschaft leider, aber man hat mit dem Wismut viele Leute ins Boot geholt und es ging ja eben kontinuierlich aufwärts. Denn 2009 war man also in der Thüringen-Liga, in der Verbandsliga angekommen. In die kehrte dann irgendwann der erste FC Gera 03 zurück, nämlich in der Saison 2010-2011. Und es gab dann zwei Derbys. Warst du bei den Derbys dabei? Konntest du die sehen?
Bei einem. Also ich konnte beim Hinspiel am Steg auch dabei.
Und was hattest du aus diesem Derby, was hast du mitgenommen?
Also das ging ja 0-0 aus, gell? Und ich krieg Gänsehaut, Entschuldigung. Ne? Also ich fand das stark. Zum einen, die Ränge waren wieder voll. Also wenn man zum Fußball geht in einer normalen Stadt, in einer größeren Stadt, dann ist das ja immer so, du siehst dann plötzlich, da ist einer mit einer Kutte, da ist einer mit einem Schal, Trikot und dann werden das immer mehr, je mehr. Und das gab es in Gera lange nicht. Du bist einfach hingegangen, gucktest dich um, stand es in einer großen Schüssel und dann stand da noch einer so ungefähr. Ja, und das war das erste Spiel, wo ich so merkte, da hast du wieder diese Rinnsale an Fans, die in dieses Stadion strömen und dann war die Tribüne voll. Ja, und auf der Gegenseite, da kamen dann irgendwie so 3-4 zum Fan. Das war schon recht süß. Die wurden dann natürlich ausgelacht. Und beeindruckend war Gera, also die anderen, die waren drückend überlegen. Ja, und die haben sich in jeden Schuss geschmissen, die haben jeden Ball irgendwie nachgejagt. Sonst irgendwas gemacht. Also irgendwie, wenn man lange Fußball guckt oder anderen Sport, dann wisst ihr ungefähr, okay, ich war sicher, dass wir kein Tor schießen. Aber wie sie dieses Gegentor verhindert haben, das war großartig. Da dachte ich, das war jetzt echt Leidenschaft gegen im Prinzip diese, also die kamen mit diesem Überlegenheitsgefühl, wir regieren ja schon lange in dieser Stadt und jetzt kommen wir mal zu denen und dann, na, haben wir uns das halt nicht gefallen lassen. Das fand ich sau stark.
Das fand ich auch genau so. Es war nicht dieses euphorische Spiel, weil alle sehr aufgeregt waren vor dem ersten Spiel. Das hat ein bisschen was mit Sicherheit auch zu tun und natürlich so ein erstes Aufeinandertreffen. Es war anders als das zweite Derby, was dann folgte. Es hatte vielleicht auch was mit der Jahreszeit, kühl, nass, dunkel. Aber man merkte, war große Anspannung da, aber beeindruckend war tatsächlich. Und das macht eben so ein Derby aus. Und dann, nur dann kannst du so ein Derby gewinnen, wenn die Mannschaft das unbedingt will. Und das war an dem Tag die BSG Wismut Gera, die das wollte. Und das war sehr stark. Und es gab dann zur ganzen Geschichte gehört dazu, dass es zuvor in dieser Saison schon ein historisches Pokalspiel gegeben hat gegen den FC Carl Zeiss Jena, wo man ganz klarer Gewinner auf den Ringen war. Da war, glaube ich, parallel eine Fan-Demo in Berlin. So waren nur wenige Jena-Fans mit dabei und die orangene Kurve hat eine wirklich gute Kulisse abgegeben. Und du hast den FC Carl Zeiss Jena bis ins Elfmeterschießen und gehst dort eigentlich, fängst dort ganz gut an und dann verschießt du halt doch und fliegst raus, was ein bisschen schade war. Aber das war so eine starke Leistung, dass alle auch stolz waren. Und du hast so eine richtig gute Saison und alles läuft auf dieses zweite Derby hinaus. Du hattest ja das erste Derby war eigentlich für den Herbst geplant. Dann war es da Schnee, musste auf den Februar verschoben werden. So hast du im Prinzip das erste Derby im Februar und das zweite kommt dann im Mai, Juni. Auf jeden Fall zu einer Zeit bei schönem Wetter. Und natürlich ziehst du dort ordentlich Leute. Und führst ein sensationelles Spiel, in dem Rico Heuschkel zwei Tore schießt und so wie das 2-1 Gewinn auch letztendlich verdient. Auch wieder das mehr an Willen. Und das war schon eine ganz besondere Situation, dieses Spiel.
Ja, also ich muss sagen, also man konnte dann ja schon irgendwie ein bisschen so live tickern. Ich weiß nicht genau, ob es das schon gab von CD und so, aber Das habe ich natürlich irgendwie so gut, wie es ging, auch verfolgt. Und mir war das auch total wichtig, die am Boden zu sehen. Natürlich, die hatten diese Staffel gewonnen, bla, scheißegal. Ja.
Aber das war eben auch ein Grund wahrscheinlich mit. Also das war ja so, die standen im Prinzip als Aufsteiger fest. Und Gerüchte zufolge war man wohl auch schon mal kurz im Urlaub gewesen oder in so einem Party-Insel und hat das gefeiert. Hinzu kommt, dass wir mit dem Ronny einen wichtigen Spieler von 03 verpflichtet hatten, schon vorher, das stand schon fest. Ronny Scholzer, der ja vorher bei Dynamo und so weiter gespielt hat. Und das war ja, der war auch eine Stütze des 03-Spiels. Und ich glaube, das ist nicht ganz ohne Berechnung passiert. Und der hat nicht so stark gespielt in diesem Spiel. Also das war auffällig. Aber es ist auch egal, vielleicht bildet man sich es nur ein. Es hat alles gepasst. Und das war ein richtig starker Auftritt. Und ein halbes Jahr später war die Welt eine andere. Denn man konnte die Oberliga nicht finanzieren. Gera 03 ging in die Insolvenz und verschwand fast vollständig. Der Nachwuchs hat sich dann entschieden, also es gab dann auch ja öffentliche Diskussionen, zusammenzukommen, Wismut und Gera 03. Das war ja auch Intention damals des Vorsitzenden. Das sorgte auch für viele Diskussionen. Dazu kam es nicht. Der erste FC Gera verschwand wieder von der Bildfläche und damit letztendlich auch das Lebenswerk oder so, das von Peter Harthaus, das muss man schon sagen, das ist ein wenig schade. Ich glaube, er ist ein, also, dass er ein Macher war, ist ohne Frage, und dass er Fußball-Sachverstand hat, ebenso. Umso ärgerlicher ist es, dass man da in eine unterschiedliche Richtung gearbeitet hat, das muss man schon irgendwie so sagen. Das hätte vielleicht zusammen irgendwie eine bessere Richtung bringen können, aber das war eben nicht möglich oder nicht gewollt, das ist halt schade. Und die Nachwuchsabteilung gründete sich ja mit dem JFC Gera neu, der jetzt erfolgreiche Arbeit macht und jetzt seit mehreren Jahren im Männerfußball ja angekommen ist durch die SG mit dem TSV Westpforte und in dieser Form, gerade in dieser Saison zum 70. Geburtstag, das erste Mal in der Geschichte, ein Derby gegen die BSG Wismut Gera gewonnen hat.
Das hat halt wehgetan, ne? Also ich denke, also bei diesen Derbys, ja, das ist nun, also wenn du jetzt guckst, wo der Fußball herkommt, und mir geht's tatsächlich immer auch so, das ist ja dieses Dorf gegen Dorf, ja, Stadtteil gegen Stadtteil, und in den Derbys erhält sich das, dass du sagst, also das sind halt unsere und das sind die Doofen, ja, so. Und sowas zu verlieren, ja, das ist dann eben nicht bloß, es sind jetzt 2 Punkte weg und die holen wir schon woanders, sondern das ist einfach, ja, die haben dir im Prinzip auf deine Tischdecke gekackt. So. Und das kannst du nicht dulden. So. Du musst auch unter jeder Umstände, unter allen Umständen verhindern. Und ich glaube, dass, wenn du jetzt heute diese ganzen Fußballleute anguckst, wo es sich ja auch immer mehr ein bisschen so in Wohlgefallen und global auflöst, es ist trotzdem noch so, bestimmte Sachen schmerzen und da musst du gucken, dass du die vermeidest. Und wenn du Spieler hast, die Ahnung haben und diesen Verein leben, dann passiert sowas nicht. Weißt du, weil die eben genau wissen, wie wichtig es ist, und dann gehst du halt diesen Schritt noch und machst noch und wirfst dich eben noch mal rein. Und wenn du, was weiß ich, 3 Bälle ins Gesicht gekriegt hast, dann wirfst du dich auch beim 4. noch hin, weil du sagst, wir dürfen das den Leuten, die da auf uns gucken, die früher unser Dorf waren und die jetzt unsere Kurve sind, den dürfen wir das nicht antun. So, und wenn du im Prinzip normale Spieler hast, die sagen, ja, es ist halt ein Spiel, dann, und wenn wir es verlieren, dann holen wir die Punkte woanders. Wo ist das Problem? Ja, also das macht, glaube ich, diesen Unterschied im Kopf aus. Und deswegen, ich stimme dir zu, wenn Derbys verloren gehen, dann muss man hingucken und sagen, ja, an welchen Schrauben müssen wir jetzt drehen? Na, also, weil dann, es ist ja, das ging ja jetzt nicht 5-0 aus, wo man so sagen muss, hey, die haben wie im, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt das Pokalfinale 2018 angucke und sage, das wäre jetzt ein Derby gegen Jena gewesen, ja, da kannst du nur gucken, dass du irgendwie das Ehrentor kriegst und dass du lange das 0-0 hältst und sonst irgendwas. Und das sind dann, also solche Erwartungen kann man dann haben. Aber bei einem Liga-Konkurrenten, gleiche Liga, ungefähr gleiches Niveau oder drunter, da musst du sagen, da entscheidet es dann der Wille, und da muss dann schon auf derjenigen, auf unserer Seite sein.
So sollte es sein, aber du hast die perfekte Überleitung. Lass mich die letzte und 51. Frage aus der Neuzeit zurück in das Jahr 2018 zu diesem Pokalfinale kommen. Nun sind wir ein Audio-Podcast. Ich kann zumindest den HörerInnen sagen, du sitzt in dem Trikot, was wir damals gestaltet haben mit Carsten Hensel, das wir zusammen mit seiner kleinen Arbeitsgruppe entstanden. In Vorbereitung letztendlich dieses Finals und das war damals wirklich auch eine tolle, ja, also gute Zusammenarbeit, wo wir wirklich alle hingefiebert haben, hingearbeitet haben, mit dem wir zusammen einen guten Slogan gefunden haben, wo sich viele drunter fanden und tatsächlich haben wir es geschafft, bei so einem Pokalfinale mit 1000 Leuten da aufzutreten und durch diese besondere Situation, dass die Jena-Fans boykottiert haben, den Finalstandort Erfurt, dort auch ja, das Stadion zu rocken. Für dich eins der schönsten Spiele?
Ja, also das ist, ich hatte da nicht die Erwartung, dass wir das irgendwie gewinnen, natürlich so heimlich schon, aber schön war es deswegen, zum einen, du hast eine Menge alte Leute, also alte Kämpfer gesehen und diese ganze Kurve in Orange und dieses tatsächlich dieses Gefühl zu sagen, wir sind hier der Herr im Haus. Ja, die können jetzt spielen, wie sie wollen, wir sind trotzdem die Chefs. Das ist cool gewesen. Ja, und
die können ihre Siegerehrung machen wollen, ja, wir sind die Chefs.
Also genau, bei der Siegerehrung, ja, da musste das ja dreimal ansagen, weil die ersten Mal unsere Leute kamen halt zu uns in die Kurve und haben sich da bedankt für den Support, der auch 90 Minuten anhielt. Also wir haben die ganze Zeit geklatscht, egal wie das Ergebnis war. Ja, ein bisschen die Jena verhöhnt und also das fand ich ganz stark. Und vor allen Dingen eben, es war auch so eine Gemeinschaftsleistung von den 1000, die ja doch sehr unterschiedliche Menschen sind, ja. Und du siehst jetzt an der Fanszene, da ist ja nicht immer jeder mit dem anderen einig. Und trotzdem, für dieses Ziel hat man sich zusammengefunden. Und diese wahnsinnige Einigkeit, das war stark.
Ja. Lass uns ganz kurz da eben bei dieser, rund um diese 51. Frage, das Thema Freunde und Feinde nochmal thematisieren. Das passt gerade rund um das Pokalfinale, weil das gegen Karlsruhe Jena ging. Den Hintergrund der Rivalität haben wir letztendlich mehrfach schon irgendwie angestreift, ne? Aber er ist letztendlich zu verankern in dem Status der Bezirkshauptstadt Gera gegenüber dem Standort des VfB Karlsruhe Jena und wo sich letztendlich der Staat klar bekannt hat zu dem Schwerpunkt VfB Karlsruhe Jena.
So ist es. Ja, also das war mit das Entscheidende. Ich meine, ich war dann bei der Forschung etwas überrascht, wie lange die uns schon da im Weg standen. Aber die Wahrheit ist, also sie haben damals in der Frühzeit ihre Sachen einfach besser genutzt. Ja. Aber in der DDR-Zeit war das ganz klar, also die mussten halt entscheiden und haben zugunsten von Jena entschieden. Ähnlich ja auch dann auch nach der Wende, wenn du jetzt siehst, was da hingeflossen ist. Also Jena ist ja einer dieser wenigen Industrieleuchttürme gewesen. Und da kommt es klar her und da.
Also es gab auch ganz klar diesen Beschluss, den Sport in den Bezirkshauptstädten zu konzentrieren. Es gab auch Bemühungen, das in Gera zu machen. Und da hat sich dann eben selbst Erich Schönecker eingeschaltet und hat gesagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Wir lassen das in Jena ausgründen, eben das VfB. Und damit war die Position klar. Eine zweite Rivalität ist schwierig zu beschreiben, Wismut, aber ich kenne sie so aus DDR-Zeiten, also ich kenne sie so aus einer persönlichen Antipathie durch eben auch genau dieselben Abgänge. Du hast Matthias Jakob verloren, der nach Aue gegangen ist. Du hast diese Dreierachse 1955 verloren. Und da entsteht eben auch diese, so eine Antipathie. Die war so vor der Wende, habe ich die nie so erlebt, so wirklich groß. Aber da ist, also im Prinzip kommt das her aus dem Standpunkt, dass du oder aus der Position 2 innerhalb der SDAG Bismut, ja.
Ja, also das ist, Distelmeier hat übrigens auch eine Weile in Aue gespielt, also da, wo wir ihn hätten gebrauchen können. Und also für mich war es immer so, dadurch, dass ich ja also Holger Erle immer noch hoch anrechne, dass er die Wismut gerettet hat, für mich war das tatsächlich so ein Schlüssel. Ja, also natürlich haben da 11 Leute gespielt und auch 11 gute, die sich da reingehängt haben, aber er hat sie einfach gut geführt und deswegen sind sie nicht abgestiegen. Und das hat für mich immer diese Rivalität eigentlich in der Waage gehalten. Ich habe dann erst nach der Wende, wo es dann so losging, den Rest mitbekommen.
Wobei man da eben sagen muss, da ist nochmal eine neue Entwicklung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu DDR-Zeiten mit der BSG Sachsenring-Zwickau befreundet waren. Ich habe kennt sogar Geschichten, dass
im Leben nicht.
Genau, dass man da irgendwie wild durch die Gegend gerannt ist und dass da wohl einige alte Kräfte auch recht aktiv waren und offensichtlich recht erfolgreich waren seitens der Wismut. Also da gab es schon ein bisschen was.
Also ich bin da auch selbst gerannt. Ich war, glaube ich, bei 2 oder 3 Zwickau-Spielen dabei und es war jedes Mal so, dass die zumindest Gleichstand oder Übermacht hatten. Und also ich meine, Busbahnhof und Bahnhof ist ja Gera eine Reihe und das, ich habe mich da immer sehr vorsehen müssen. Ja, gab auch einmal eine kleine Rangelei, aber es ging unentschieden aus. Ja.
Diese Rivalität zur Wacker Nordhausen, die kann man relativ einfach erklären, dass man sehr häufig in der DDR-Liga aufeinander traf und auch Wacker Nordhausen immer ein Team war, was sehr, sehr gut platziert war, so dass man relativ häufig aufeinander traf.
Ja, also ich glaube, in diesen Staffel-E-Zeiten, da waren die ja tatsächlich auch einer unserer Konkurrenten. Und ich habe zum Beispiel, also Nordhausen, da habe ich sowohl Programm, also auch habe mal so ein Saisonheft von denen, die haben immer auch mit großem Respekt da von uns geschrieben. Also deswegen würde ich die jetzt, also ich fand, die haben das schon sehr sympathisch gelöst, haben gesagt, okay, an denen sind wir halt nicht vorbeigekommen. Ja. Und ich glaube, nach der Wende und mit diesen Rangeleien, da war es dann rum.
Genau, das ist auch so, glaube ich, so ein Nachwende-Produkt, diese Feindschaft, also das ist ja Rivalität, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist da ja ein bisschen was passiert. Genauso die anderen beiden Sachen, letztendlich zu Sondershausen ist auch offensichtlich aufgrund der Abneigung gegenüber Nordhausen zu Sondershausen eine Freundschaft entstanden, wo man sich ganz gut versteht und sich gegenseitig immer mal unterstützt. Und eine ganz besondere Freundschaft ist die nach Holland in die Ehrendivision, dort zu Heracles Almelo, wo es tatsächlich durch einen ganz individuellen Kontakt, dass man einfach mal im Kicker die Tabellen durchgegangen ist, auf dem Super G hatte das mal erklärt, auf einem Punkt gelandet ist und dort den Kontakt gesucht hat. Und es ist dann so ein herzlicher und wunderbarer Kontakt entstanden, dass wir, glaube ich, schon jetzt, das müsste auch auf jeden Fall mehr als 10 Jahre her sein, denn beim Derby hing auch schon die Herakles-Fahne, dass wir so lange uns schon gegenseitig besuchen, Almelo und Gera. Das ist schon was Besonderes.
Das finde ich auch stark, muss ich sagen. Ja.
Und es sind wirklich ganz, sympathische Leute und es ist immer ganz herzlich in Almelo zu sein. Vielleicht gelingt es uns dort nochmal gemeinsam auf der Tribüne sein. Ist auf jeden Fall ein Fußballerlebnis. Das war's, die Geschichte der Betriebssportgemeinschaft Wismut Gera. Ich sag dir erstmal aus ganz lieben Dank für diese Einblicke. Noch größeren Dank für deine fantastische Arbeit im Sinne des Vereins. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, kann auch erfolgreich in die Zukunft schauen. Und du machst hier wunderbare Arbeit und schön, dass du uns einen Einblick gewährt lässt. Wir hören uns gleich im zweiten Teil. Dann, wenn wir diese 17 Legenden der BSG 11 von 1951 bis 2021 bekannt geben. Zunächst erstmal vielen Dank und Glück auf.
Also ich sage auch danke. Also erstmal allen Zuhörern fürs Zuhören und war mir eine große Freude, das auch so ein bisschen ausbreiten zu können, wie der Fußball in Gera, wie die Wismut gewirkt und gearbeitet hat. Und ich hoffe, ja, die Hörer haben so viel Spaß daran wie ich und auch so viel Respekt vor denen, auf deren Schultern wir halt jetzt stehen. Glück auf!
Glück auf! 70 Jahre eines Fußballvereins. Manch anderer großer Club würde da auf sensationelle Erfolge zurückblicken. Europapokalsiege, deutsche Meisterschaften und so weiter. Bei unserer BSG ist das Eisen nur mal kleiner, aber auch wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir auf unsere Vergangenheit gucken. Auch wir hegen nun eine 70-jährige Tradition und haben ebenso Erfolge aufzuweisen. DDR-Oberliga-Aufstiege 49, 66, 77, Thüringen-Pokalfinalist 92 oder 2018, Thüringen-Meister 1999. Oder auch ewiger DDR-Liga-Spitzenreiter. All das hat unseren Verein geprägt und hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. auch wenn wir uns leider derzeit in der 6. Liga befinden, zeigen die letzten 70 Jahre, zu was unsere Wismut fähig ist. Und ich bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft zu vielen fähig sein wird. Auch wenn es dafür natürlich immer wieder Veränderungen braucht und auch mal Mut, etwas anders zu machen. Aber ich bin mir sicher, in Zukunft, in den nächsten 70 Jahren, werden auch wir wieder andere Zeiten erleben. Und deswegen möchte ich in meinem Namen natürlich auch unser Wismut, unsere Betriebssportgemeinschaft, herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Bestehen und alles Gute für die Zukunft wünschen und hoffe, dass auch die nächsten 70 Jahre von Erfolg, von Leidenschaft, von Stolz geprägt sind und dass wir in 70 Jahren zurückblicken können und unsere Tradition weitergeschrieben haben. In diesem Sinne, lasst uns feiern auf unser BSG. Glück auf!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.